die nicht so gut durch diese Phase kommen, die haben uns immer wieder gesagt, dass sie so das Gefühl haben, gelebt zu werden, statt zu leben. Eben dieses Hamsterradgefühl, man erfüllt Pflichten im Beruf, in der Familie, als Vater, als Mutter und man ist unzufrieden und kommt aus dieser Unzufriedenheit nicht heraus. Also eben Hamsterradgefühl, Unzufriedenheit. Also ich kann sagen, die zweite Lebenshälfte ist erwiesenermaßen eine Phase der Rückbesinnung und des sich selber sein Könnens und Dürfens.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Die Lebensmitte hat einen verdammt schlechten Ruf. Stichwort Midlife Crisis. Viele erleben zwischen 40 und 60 eine Phase der Unzufriedenheit, des Zweifelns. War das schon alles? Kommt da noch was? Warum fühle ich mich gerade so leer, obwohl ich doch eigentlich alles habe? Aber ist die Lebensmitte wirklich eine Krise? Oder vielleicht sogar eine Chance für einen echten Neustart? Antworten darauf hat Professor Dr. Pascalina Peric-Chiello. Sie ist Entwicklungspsychologin und forscht seit Jahrzehnten zum Wohlbefinden in der zweiten Lebenshälfte. Wir sprechen über spannende Erkenntnisse aus der Forschung. Darüber, wie wir Krisen besser meistern, darüber, wie wir gelassen älter werden und wie aus der Angst vor dem Älterwerden vielleicht sogar Vorfreude werden kann. Wenn du das Gefühl hast, irgendwo zwischen gestern und morgen festzustecken, bleibe jetzt dran. Diese Folge schenkt Klarheit, Zuversicht und vielleicht auch ein paar ganz neue Ideen für deinen Weg. Hier kommt Professor Dr. Pascalina Peric-Chiello.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Frau Peric-Chiello, schön Sie zu sehen, schön Sie zu sprechen.
Ja, ich freue mich sehr. Guten Tag, Herr Höhn.
Wir haben es eben schon im Off gesprochen. Sie sind in Italien groß geworden, leben jetzt aber aktuell in der Schweiz. Was vermissen Sie aus Italien?
Ach, manchmal die Sonne, manchmal das Unbeschwerte, das Unkomplizierte. Aber eigentlich fühle ich mich überall wohl, ob in Italien oder in der Schweiz oder eben in Grönland oder Island, das ist egal. Oder in Deutschland sehr gerne.
Genau, Sie kommen auch in Ihrer Arbeit natürlich sehr rum. Sie beschäftigen sich auch sehr viel mit der positiven Psychologie und auch mit Stärken. Was würden Sie sagen, was ist Ihre persönliche Stärke, die vielleicht auch Ihnen geholfen hat, gut durchs Leben zu kommen bisher?
Ich habe eine gewisse Hartnäckigkeit. Also ich glaube an meine Ziele, ich habe Weitblick, ich habe auch Geduld und ich habe sehr viel Selbstkontrolle. Es stinkt nach Eigenlob, aber Sie haben mich ja danach gefragt.
Nee, also ich glaube, wir sprechen ja viel zu wenig über unsere Stärken. Und ich glaube, Geduld ist gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, eine ganz gute Tugend für viele Menschen. Ich merke das, ich bin immer sehr ungeduldig in manchen Situationen.
Ja, manche zieren sich mit dieser Eigenschaft der Ungeduld. Natürlich bin ich auch ungeduldig, aber wenn es um zentrale Ziele im Leben geht und um das Zwischenmenschliche, wenn es drauf ankommt, dann lohnt es sich schon, ein bisschen innezuhalten und hinzuhören und weiterzudenken.
Bevor wir so richtig in das Thema heute einsteigen, ich glaube, wir müssen unbedingt den Begriff Entwicklungspsychologie für die Zuhörer und für die Zuhörerinnen kurz erklären, weil nicht jeder den vielleicht schon vorher gehört hat. Können Sie kurz erklären, worum es in diesem Bereich, in diesem Forschungsgebiet geht?
Ja, die Entwicklungspsychologie befasst sich mit der Entwicklung des Menschen von der Wiege bis zur Bahre, also die Sozialentwicklung, wann erlernen wir die Empathie, wann die Perspektivenübernahme, wann kommt so ein Gefühl von Generativität, also das Gefühl von Verpflichtung gegenüber anderen Generationen. Aber auch die Persönlichkeitsentwicklung. Wie entwickeln wir uns über die verschiedenen Lebensphasen hinweg? Wann haben wir eine gefestigte Identität? Und aber auch natürlich andere Aspekte, die kognitive Entwicklung, das Denken des Kindes, des Jugendlichen, aber auch im Alter. Was bleibt erhalten? Die Fragen wie Weisheit, Fragen auch, wie die kognitive Entwicklung sich verschlechtert vielleicht auch bei vielen und was kann man dagegen tun? Also Sie sehen, es sind verschiedene Dimensionen der menschlichen Entwicklung, die angeschaut werden und eben über die gesamte Lebensspanne hinweg. Das ist mein Spezialgebiet. Viele Entwicklungspsychologen konzentrieren sich auf Kindheit und Jugend, andere eben nur aufs Alter. Und ich habe mich auf die zweite Lebensphase fokussiert, das heißt das mittlere und höhere Lebensalter, also wenn Sie so wollen, 40 plus.
Und warum, was hat Sie daran fasziniert, an dieser zweiten Lebenshälfte, an dieser zweiten Lebensphase?
Es waren verschiedene Dinge. Ich war zunehmend unbefriedigt von diesem einzigen Fokus auf Kindheit und Jugend, weil da bahnen sich Dinge an, wo man sieht, dass das im späteren Lebensalter halt eben relevant ist. Und eben die Dynamik der Veränderung hat mich interessiert, vor allem die Übergangsphasen. Also ich wollte nicht nur bei der Einschulung bleiben, bei der Pubertät bleiben, sondern eben auch die späteren Entwicklungsphasen fingen an, mich zu interessieren. Und dann kam dazu, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war bezüglich eines Forschungsprojektes, das eben lebensspannend orientiert war. Das hat mich so fasziniert, diese biografischen Interviews, die wir dort geführt haben, dass ich mir gesagt habe, das ist es, das interessiert mich.
Wir wollen ja heute über diese Lebensmitte, über diese zweite Lebenshälfte sprechen. Sie haben jetzt gerade schon so ein bisschen eingegrenzt, 40 plus. Lassen Sie uns noch ein bisschen konkreter werden, über welche Zeitspanne werden wir heute sprechen, damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen das besser verstehen können.
Wir unterscheiden das mittlere Lebensalter, weil ja, wir sprechen ja von Kindheit und Jugend, das junge Erwachsenenalter und dann so ab 40 aufgrund der hormonellen Veränderungen, der körperlichen Veränderungen und eben auch aufgrund vieler anderen sozialen Veränderungen, die da stattfinden, fängt das mittlere Lebensalter an, also 40 bis 60 ungefähr, 55, 60 das mittlere Lebensalter. Und dann halt das Alter, das vor allem auch sozial definiert wird, also die Gesellschaft, also das Pensionsalter, aber natürlich nicht nur, sondern auch aufgrund der Ressourcen, die geringer werden, also 60, 65 plus das Alter. Und dann differenzieren wir noch mehr. Wir sprechen dann ab 80 vom hohen Alter, weil das ist nochmals eine andere Dimension und es ist auch eine andere Generation, wenn wir so wollen. Also wir haben eine lange Lebensspanne und jede Generation hat so ihre Vorteile, seine Herausforderungen und natürlich auch ganz viele Chancen. So auch das mittlere Lebensalter, das halt häufig in Verruf geraten ist. Ja, die Midlife-Crisis und so weiter.
Was ist denn da dran, Frau Perichiello? Weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen würden mir recht geben, wenn man so an 40, 50, 60 denkt, kommt sofort dieser Begriff Midlife-Crisis hoch. Reines Klischee oder die Realität vieler Menschen?
Also ich muss schon sagen, es ist viel Klischee dabei, aber nicht nur. Und da ist die Wissenschaft nicht unschuldig daran, weil das mittlere Lebensalter wurde wie ausgespart häufig. Also man widmete sich den Kindern, den Jugendlichen, dem jungen Erwachsenenalter mit all den Problemen oder Vorteilen und dann dem Alter. Und dann in between war diese Blackbox häufig und dachte, ja, da passiert nicht viel. Im Gegenteil, in den letzten Jahrzehnten hat man eben aufgrund der Langzeitstudien, entwicklungspsychologischen und soziologischen Langzeitstudien gesehen, es ist eine sehr dynamische Phase, wo viel passiert und wo viele Herausforderungen da sind. Das muss nicht in eine Krise enden, weil ich meine, eine Krise ist psychologisch gesehen etwas sehr Umrissenes. Und was wir in den mittleren Jahren sehen, sind verschiedenste Herausforderungen, die zu verschiedensten Krisen führen können. Deshalb sind wir in der Entwicklungspsychologie sehr vorsichtig mit dem Begriff der Midlife-Crisis oder vermeiden ihn eigentlich ganz und sprechen eher, wenn überhaupt, von einer krisenanfälligen Zeit, weil Krisen können geschehen, weil es sind viele Herausforderungen, die da anstehen.
An welche Herausforderungen denken Sie denn so in dieser Phase?
Ja, eben die körperlichen Veränderungen, die hormonellen Veränderungen, die haben ein Korrelat im Aussehen, die ersten grauen Haare, ja, die Fitness ist nicht mehr diejenige, die man hatte. Wechseljahre ist ein guter Begriff für Frauen wie für Männer. Das Aussehen verändert sich und es beginnen auch so die ersten Aussetzer in Sachen, wie hieß er schon, also im Namensgedächtnis. Aber es sind auch viele andere Herausforderungen. Das Bewusstsein, dass das Lebenszeitfenster nicht unendlich mehr ist, sondern so langsam im Zenit ist. Und dann beginnen viele auch so biografisch sich zu hinterfragen, also was habe ich bisher erreicht? War das das, was mir gefiel, was ich eigentlich vorhatte? Weil jetzt könnte ich noch die Veränderung anbringen. Wir leben in einer Zeit, wo dies möglich ist und wo es sich auch lohnt, weil es sind ja noch viele Jahre, die gestaltet werden können. Und eben diese Lebensbilanzierung haben wir bei vielen, vielen Menschen im mittleren Lebensalter sehr häufig gehört. Natürlich, wir bilanzieren ja immer wieder in unserem Leben, aber das sind existenzielle Geschichten, also Neuorientierung im Beruf zum Beispiel, Neuorientierung in einer Partnerschaft. Will ich noch so und so lange in einer unbefriedigenden Partnerschaft leben? Will ich noch so und so lange in einem Beruf arbeiten, der mir eigentlich nicht mehr zusagt oder nie eigentlich zugesagt? Also solche Dinge. Aber natürlich gibt es auch noch familiale Geschichten. Also viele befinden sich so langsam, aber sicher in einer Sandwich-Position, familial gesehen. Also Eltern, die zunehmend Hilfe benötigen, also da verändern sich Rollen. Viele haben Kinder, also haben Verpflichtungen nach unten und nach oben. Das alles zehrt natürlich an den Kräften, ist häufig mit Stress verbunden. Und wir sehen das auch in den Forschungsarbeiten. Das psychische Wohlbefinden, aber auch die Lebenszufriedenheit, das Sinnstiftende, erfährt in dieser Zeit so eine Talsohle. Also im Altersgruppenvergleich haben wir wie ein U. Also in jüngeren Jahren recht gut und dann sinkt das und dann so ab 55, 60 geht's wieder nach oben. Das widerspiegelt natürlich diese stressreiche Zeit, die zu einer Krise führt, die zu Krisen führen kann, zu einer Krise oder zu überhaupt keine Krise. Es gibt Menschen, die gehen da nahtlos durch.
Wir wollen ja gleich darüber sprechen, warum die einen nahtlos da durchgehen, also positiv, und die anderen eben dann in diese Krise, in dieses Loch vielleicht fallen. Würden Sie denn der These dann zustimmen, dass es so eine Art biologisch vorprogrammierte Umbruchphase ist, die alle Menschen eben durchleben, wie so eine Art zweite Pubertät? Und dann ist eben die Frage, ne, die einen kommen positiv raus, die anderen vielleicht nicht, oder ist das zu weit hergeholt?
Also es sind zwei Dinge, die ich dazu sagen kann. Wir wissen, dass die Lebensmitte immer schon ein Thema war, seither wir schriftliche Dokumente haben. Also es wurde in der Literatur immer wieder erwähnt, obwohl die Lebenserwartung war ja viel, viel kürzer. Aber dennoch, in der Mitte des Lebens, also viel zitiert Dante Alighieri, aber es gibt noch so viele andere Beispiele. Dante Alighieri mit der Hölle, also das mittlere Lebensalter, als Ort, wo er sich völlig fremd vorkam, desorientiert, vor allem desorientiert und einfach quälend. Und das sehen wir an vielen, vielen Beispielen immer wieder. Also es waren vor allem natürlich Männer, die das geschrieben haben. Wir wissen nicht, inwiefern Frauen das auch so empfunden haben. Aber auf jeden Fall wurden solche dramatischen Beschreibungen immer wieder geschildert. Was wir aber wissen, dass diese mittleren Jahre auch im Ländervergleich, im kulturellen Vergleich, ähnlich herausfordernd sind. Und das ist eigentlich verständlich, weil ich meine, man hat eine erste Lebenshälfte sehr viel investiert in Beruf, Familie, Partnerschaft, hat viele Kompromisse gemacht. Und dann kommt die Frage, ja, wo bin ich denn geblieben in all dem? Wie kann ich mich da verorten? Und das wurde auch sehr, sehr schön von einem Mystiker im 14. Jahrhundert, Johannes Tauler, beschrieben, der gesagt hat, in der ersten Lebenshälfte entfernen wir, er sprach von Gott, wir gehen in die Welt hinaus, entdecken alles und dann in der zweiten Lebenshälfte dieses Bedürfnis wieder nach innen zu gehen. Also er sagt Gott, spätere Psychologen haben dann gesagt, ja, es ist eine Phase der Interiorisation, also wo wir wieder zu uns selber kommen und sagen, ja, will ich noch diese Kompromisse machen? Wo bleibt denn das? Also mit anderen Worten, ich habe Ihre Frage jetzt lange beantwortet. Es sieht so aus, dass das eine universelle Geschichte ist, weil die Zufriedenheitskurve ist seit Jahrzehnten ähnlich und in vielen Kulturen so und auch über die historische Zeit hinweg haben wir das auch so erfahren. Natürlich, der andere Aspekt Ihrer Frage ist das für alle gleich oder wieso kommen gewisse besser davon und gewisse nicht so? Das ist eine sehr spannende Sache. Wir können sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Ja, es gibt individuelle Unterschiede. Und zwar trotzdem, dass die beiden meisten, also die Mittelwerte sprechen für sich, also die Lebenszufriedenheitskurve ist in der Talsohle, aber innerhalb dessen gibt es individuelle Unterschiede. Es gibt eine Streuung, es gibt Leute, die es sehr gut machen. Wichtig scheint mir, aber trotz alledem, dass die meisten gut davon kommen, weil die Kurve steigt ja dann wieder.
Kurz nur als Ergänzung, weil Sie haben jetzt schon angesprochen, in dieser Phase ist die Lebenszufriedenheit am niedrigsten. Zwei Fakten auch aus Ihrer Forschung nur ergänzend. In dieser Lebensphase kommt es aber auch zu den höchsten Scheidungsraten, also Ende der 40er. Und sogar die Wahrscheinlichkeit, ein Burnout zu bekommen, ist in dieser Phase sehr, sehr hoch. Sie haben ja eben schon das Alter so ein bisschen angesprochen. Das Aussehen verändert sich, das Körpergefühl verändert sich. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele so das jüngere Ich noch nicht so richtig loslassen können und so das ältere Ich noch nicht so richtig akzeptieren können. Wie sehr blockiert uns dieses Festhalten an diesem alten Selbstbild? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich finde das so eine total spannende Frage und ich bin dankbar dafür, dass Sie sie stellen, weil es ist etwas ganz Zentrales. Der Übergang in die zweite Lebenshälfte, eben so um 40, 45, so um diese Zeit, ist ja ein Lebensübergang. Wir sprechen von Lebensübergängen. Also eben, es sind Veränderungen da, Rollenwechsel. Man muss das Alte loslassen, das alte Ich, das alte Selbst. Die alte Identität und man muss eine neue definieren. Also ich als Person 40, 45 im Beruf, wo stehe ich? Ich stehe nicht mehr dort, wo ich als 30-Jährige stand. Oder in meiner Partnerschaft nach so vielen Jahren, häufig sind die Partnerschaften dann schon ein bisschen älter, haben eine gewisse Patina. Wo stehe ich da, wenn die Kinder ausgezogen sind? Wo stehe ich da, wenn meine Eltern gestorben sind? All diese Veränderungsprozesse, die da anstehen, verlangen von mir eine Neudefinition meiner Identität. Und das heißt loslassen können. Loslassen können vom Bild einer attraktiven, leistungsfähigen, dynamischen, tollen Frau immer noch zu einer immer noch vielleicht attraktiven, aber von der Gesellschaft her gesehen schon eine älter werdende Frau. Dasselbe könnten wir von den Männern sagen. Also Männer definieren sich nach wie vor sehr gerne über ihre Potenz, nicht nur ihre sexuelle Potenz, sondern auch ihre Arbeitspotenz, ihre Leistungsfähigkeit. Und die ist nicht mehr dieselbe wie vorhin. Natürlich kann man da Gegensteuer geben und viele powern sich aus im Fitnessstudio und so weiter. Aber wir wissen, dass das kontraproduktiv ist, weil man kämpft gegen etwas an, das eh seinen Lauf nimmt, das man aber gestalten kann, wohlgemerkt. Also wir sind nicht schicksalsergebendem Älterwerden ausgesetzt, aber eben es fehlt diese Neudefinition, diese Neupositionierung mit sehr viel Selbstbewusstsein, wo man sagt, hey, es ist doch auch toll, 40, 45 zu sein, toll im Leben, so viel Erfahrung. Also eben, ja, eine Neudefinition des Selbst steht an, eine Neudefinition der Identität, immer wieder bei diesen Übergängen.
Aber tun wir uns damit so ein bisschen schwer, weil wir keinen Begriff für diese Phase so richtig haben? Also auf der einen Seite, ne, wir fühlen uns jung, die Jungen, ne, so werden sie auch mal betitelt, würde ich jetzt sagen, so bis 30, bis 35. Und wenn wir dann über die Älteren sprechen, sind wir meistens halt bei 60 plus 65. Und ich habe so das Gefühl, wir haben keinen richtigen Begriff für diese Lebensphase dazwischen. Tut deswegen auch so die Identifikation dann so schwer, weil wir eben nicht wissen, was bin ich denn jetzt? Also wir sind ja in dieser Übergangsphase zwischen jung und alt. Wir haben da irgendwie keinen richtigen Begriff. Ist das so ein Grund dafür, warum wir uns eben so schwer damit tun, damit zu identifizieren?
Ja, also absolut ja, weil es ist ein, viele empfinden das, diese Zwischenphase wirklich als, als eine Herausforderung, weil sie sich positionieren wollen. Wir Menschen wollen ja eine gefestigte Identität, aber man ist eben weder jung mehr, aber noch nicht alt. Unsere Gesellschaft hat da einfach diesen Zwischenbegriff nicht. Und das sieht man auch in den Diskursen über Generationen. Da gibt's die Jungen und die Alten. Das ist völlig blödsinnig, weil die durchschnittliche Lebenserwartung ist 85. Und das sind ja mindestens 4 Generationen, wenn nicht noch mehr. Und von daher würde es unserer Gesellschaft gut tun, wenn wir uns da mal Gedanken machen würden. Es kommt etwas in Bewegung. Aber eben auch diese negativen Altersbilder, die damit assoziiert sind und die vielen Menschen, die so ja ins reifere Alter kommen, sehr viel Mühe bereiten, weil wer will schon zum alten Eisen gehören, wenn das so negativ konnotiert ist? Wir haben praktisch keine positiven Altersstereotypien. Ja, das liebe Omi, also die Oma, die nett und lieb ist, der harmlos, oder eben die weisen alten Menschen, was auch völlig ja fragwürdig ist. Und deshalb, man hat Mühe, sich zu dieser Gruppe dazu zu zählen, und es fehlt eben so ein Zwischenbegriff, absolut.
Aber diese Phase ist ja sehr entscheidend. Sie nennen diese Phase auch, dass es da zur Radikalität des Nullpunkts kommt. Carl Gustav Jung, ein sehr renommierter Psychiater, hat sogar mal gesagt, die Hauptaufgabe des mittleren Alters ist die Auseinandersetzung und Versöhnung dessen, was bisher gelebt wurde, mit dem, was ursprünglich als Lebensziele intendiert war. Können Sie das nochmal, auch Ihre Radikalität des Nullpunkts, vielleicht den Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal vielleicht erklären, welche besondere Bedeutung eben diese Phase eben für uns hat, und dass es eben entscheidend ist, gut damit umzugehen und nicht das so irgendwie vorwegzuschieben und zu sagen, nee, ich fühle mich noch jung, ne, auf die ewige 29, ne, beim Anstoßen, beim Geburtstag, sondern sich damit auch dann zu sagen, nee, ne, jetzt ist die Phase eben Radikalität des Nullpunkts, oder wie Carl Gustav Jung sagt, eben die Auseinandersetzung und Versöhnung. Mögen Sie es mal kurz noch mal im Detail erklären?
Ja, dieser radikale, dieser herausfordernde Nullpunkt, der eben schon im 14. Jahrhundert von Johannes Tauler unterstrichen wurde, bedeutet, dass es in diesem Tiefpunkt einfach nichts mehr geht. Man fühlt sich verloren, vergessen.
Nicht mehr gebraucht vielleicht auch, ne?
Ja, wo werde ich noch gebraucht? Wo habe ich meinen Platz? Und diese Radikalität des Nullpunktes zwingt uns, halt aktiv zu werden. Aber die braucht es, damit wir innehalten, weil viele, und das haben auch unsere Forschung immer wieder gezeigt, die machen einfach weiter und vernachlässigen diesen reflektiven Aspekt, der notwendig wäre, den eben Carl Gustav Jung auch sehr zu Recht unterstrichen hat. Dieses Innehalten und schauen, wo stehe ich denn eigentlich? Was mache ich? Wohin soll die Reise gehen? Und dieser Nullpunkt in seiner Brutalität, in seiner Radikalität, stellt uns in Frage. Und das ist die Chance zur Selbstreflexion. Weil die Selbstreflexion ist das Mittel, um überhaupt weiterzukommen. Erst dann, wenn ich nicht nur hinterfragt werde, sondern mich selber hinterfrage, aber auch in einem positiven Sinn, dass ich mir sage, hey, wo stehe ich, was mache ich, wer bin ich denn eigentlich? Erst dann fange ich an, konstruktiv weiterzudenken. Und eben dieser Nullpunkt, der ist einfach häufig nötig, damit die Leute wirklich den Anstoß bekommen, etwas zu verändern. Weil viele, die nicht so gut durch diese Phase kommen, die haben uns immer wieder gesagt, dass sie so das Gefühl haben, gelebt zu werden, statt zu leben. Eben dieses Hamsterradgefühl, man erfüllt Pflichten im Beruf, in der Familie, als Vater, als Mutter, und man ist unzufrieden und kommt aus dieser Unzufriedenheit nicht heraus. Also eben Hamsterradgefühl, Unzufriedenheit. Und es gilt ja eben, diese ernst zu nehmen, und die Radikalität des Nullpunktes ist wichtig, damit wir innehalten und uns neu definieren. Und Carl Gustav Jung, den Sie erwähnt haben, hat auch gesagt, es ist die Chance, das ungelebte Leben zu leben. Also Aspekte, die in uns drin sind, Potenziale, die wir haben, die uns neue Perspektiven zeigen können. Eben der Nullpunkt ist nötig, sonst fahren wir immer weiter beim Alten. Dieses Potenzial, das in uns drin ist, das zu entdecken, manchmal braucht es so etwas wie einen Nullpunkt.
Ich habe mal in irgendeinem Interview, ich glaube, das war mit Ihnen, irgendwo diesen Vergleich auch gehört, dass es wie so eine Art Pause bei so einem Fußballspiel ist. Ne, man hat irgendwie die erste Hälfte hinter sich, man weiß, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wie läuft das so mit dem Gegner, was sind meine Stärken, ne? Wo bin ich nicht gut drin? Und dann hat man sozusagen diese Zeit zu justieren und zu sagen, ja, ne, wie beginnt man jetzt die zweite Halbzeit mit einer neuen Strategie, mit neuen Spielern? Das kann natürlich dann eine neue Partnerin oder neuer Partner sein oder neue Freunde, neue Freundinnen, ne? Das kann ja auf alles bezogen sein, neuer Job, das kann auf alles bezogen sein. Und dann sozusagen die zweite Lebenshälfte quasi dann wieder mit voller Energie durchzugehen. Ihre Umfragen und Ihre Forschung zeigt aber, dass ja ganz viele Menschen beklagen, in dieser Phase keine Zeit für sich selbst zu haben, weil sie eben in diesen Rollen drinstecken, für die Kinder da zu sein, aber auch für ihre Eltern vielleicht da zu sein, im Job drin zu sein. Was passiert aber denn jetzt, wenn wir uns nicht diese Zeit eben nehmen zu dieser Reflexion? Ist dann eben die Gefahr groß, dass wir dann in diese Krise dann irgendwann reinschlittern, wo es dann eben viel mehr bedarf, wieder rauszukommen? Oder was sehen Sie als Folge, wenn wir uns eben nicht die Zeit nehmen für Reflexion?
Ja, übrigens, das Beispiel mit der Halbzeit beim Fußballspiel, das ist nicht von mir stammend. Also ich habe es geschrieben, ja, aufgeschrieben, aber das kam zustande bei einem Podiumgespräch mit einem berühmten deutschen Fußballtrainer. Der hat das aufgrund meiner Aussagen zum mittleren Lebensalter hat er dann gesagt, ja, das ist genau so wie beim Fußball. Also, ja, was passiert, wenn wir die Zeichen, eben die Zeit, diese Pause nicht nehmen, die im Fußballspiel eben da ist, um zu analysieren, was bisher war und wohin es die neue Strategie, falls nötig, weil gewisse sagen, mir gefällt's, es ist alles gut, okay. Aber die meisten haben das Bedürfnis, sich neu zu orientieren. Was passiert, wenn man das nicht macht, wenn man sich die Zeit nicht nimmt? Zeit, die man in dieser Phase eben viel zu wenig hat, weil man ist so eingespannt, man hat so viel Verantwortung wie in keiner Phase zuvor, aber auch nachher. Wir beobachten das unabhängig vom Geschlecht, aber auch vor allem zwischen Männern und Frauen. Frauen haben viel mehr eine Kultur des Sprechens über Probleme mit Freundinnen, mit den Verwandten. Und somit entlasten sie sich in dem Sinne, dass sie das mitteilen und vielleicht auch gewisse Unterstützung bekommen, auch Veränderungen anzubringen. Bei vielen Männern, vor allem der älteren Generation, das haben wir immer wieder festgestellt, im Zeitvergleich in unseren Forschungsarbeiten, sprechen nicht gerne über Probleme oder wollen sich diese Blöße nicht geben. Weil ich meine, man kann es auch als Blöße interpretieren, wenn man so will. Wenn man von einer Perspektive der Performance und Machens ausgeht, kann man sagen, na ja, also wer sich in Frage stellt, der ist eh fehl am Platz und so weiter. Man muss stark sein. Und solche Leute, die haben dann die Tendenz, das Problem totzuschweigen oder eben aggressiv dagegen anzukämpfen im Sinne von eben sich auspowern und ich weiß nicht was. Und das staut sich an. Und deshalb kommt es bei vielen Männern oder eben bei manchen Frauen, aber das ist wirklich viel weniger der Fall, dass sie dann halt eines Tages einfach nicht mehr können und das System zusammenbricht. Und dann haben wir diese großen Schnitte, diese Brüche im Lebenslauf, die wir bei den Frauen nicht so häufig beobachten. Es gibt Transitionen, Veränderungen, allmählich, angekündigt etc. Und diese unangekündigten, totalen Brüche, die treffen wir häufig bei den Männern an, eben weil kein Mensch weiß, was in den Köpfen vorgegangen ist.
Das ist dann, wenn von heute auf morgen quasi der Mann den Job wechselt quasi, was völlig Neues macht oder auf einmal ne, die Frau oder den Mann zu Hause, je nachdem wer der Partner ist, verlässt und auf einmal dann eine ganz andere Beziehung führt und alle fragen sich, ist er jetzt irgendwie auf eine neue Idee gekommen? Aber das sind dann so diese radikalen Umbrüche, von denen Sie sprechen. Wenn man sich eben nicht diese Zeit nimmt, dann kommt es halt irgendwann mit vollem Tempo, mit voller Energie.
Genau.
Ich glaube, wir haben jetzt glaube ich, hoffentlich verstanden, die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich auf jeden Fall, dass es eben eine Phase ist mit vielen Herausforderungen. Sie nennen das ja auch, das ist eine sehr dichte Lebensphase, also wo es einfach sehr zeitintensiv ist, aufgrund den Rollen, aufgrund, was eben passiert in unserem Kopf, das neue Ich zu akzeptieren und. Und Sie haben ja schon gesagt, einige kommen gut durch diese Phase, andere wiederum nicht so. Wir haben jetzt schon mal festgehalten, ein Tipp auf jeden Fall, sich diese Zeit zu nehmen zum Bilanzieren, zum Reflektieren, das ist auf jeden Fall wichtig, das zu machen. Was würden Sie sagen, was noch der Unterschied ist, warum eben die einen gut durchkommen und die anderen nicht? Was können wir machen als Mensch in dieser Phase oder auch kurz vor dieser Phase, dass es gut ausgeht?
Solche Podcasts, wie Sie machen, sind schon mal wichtig, dass man drüber spricht, dass man sich informiert, dass das keine Blöße ist oder keine Schwäche, wenn man Dinge weitsichtig, proaktiv angeht. Das heißt nicht, man muss schon die Panik schieben, bevor man 40 wird. Nein, es ist spannend. Es ist eine total spannende Zeit. Wie alle anderen Zeiten auch. Es hat halt einfach einige Herausforderungen. Und es ist wichtig, dass wir uns da informieren, dass die Gesellschaft, ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich merke es immer wieder, vor allem wenn ich Einladungen bekomme von Betrieben, von Versicherungen, von Spitälern, die eben diese Thematik, ja, die Gruppe 45 plus, die Gruppe 50 plus, da merkt man, da sind die Leute dran an einem Problem. Und gut, wenn ich kann sagen, das ist doch mir egal, 40, 45, 50 plus, ich mache mein Ding. Ja, das kann man natürlich machen. Aber es ist immer von Vorteil, wenn man eine gute Wissensbasis hat. Innehalten, es muss nicht das Kloster sein. Ja, viele machen das. Viele Manager schließen sich für eine Woche, zwei in ein Kloster ein, schweigen oder suchen Support. Es müssen auch nicht extensive Ferien sein. Es kann auch ab und zu mal ein längeres Wochenende sein, ein Ausflug in den Bergen, am Meer. Also ich brauche den Begriff nicht gerne, Me-Time, weil es klingt so nach Selbstoptimierung, aber es ist nicht, weil ich meine, die Tatsachen sprechen ja dafür, dass diese Leute wirklich manchmal am Limit sind mit ihren Kapazitäten. Also einfach sich Zeit nehmen. Und das lohnt sich, auch wenn man sagt, mein Gott, es liegt ja gar nicht drin. Aber langfristig gesehen ist es doch gut. Und was macht man mit diesem Me-Time, mit diesem Innehalten? Es ist keine Nabelschau. Es ist tatsächlich ein sich positionieren und sich zu hinterfragen. Eben Selbstreflexion habe ich erwähnt, dass man sagt, hey, was sind die wichtigsten Sachen in meinem Leben? Was will ich realisieren? Und welche Voraussetzungen bringe ich überhaupt dazu? Und eben, Sie haben es erwähnt, ich komme aus der positiven Psychologie, wo wir sehr stark mit dem Begriff der Charakterstärken sprechen. Also was sind Charakterstärken? Das sind einfach Eigenschaften, die in uns allen drin sind und die wir je nach Kontext, je nach Persönlichkeit mehr oder weniger entwickeln. Und für diese Phase ganz wichtig ist, dass eben die Selbstverantwortung, also dass wir nicht warten, bis ein neuer Chef kommt oder die Partnerin anders wird oder die Partnerin ist eben schuld oder der Partner oder die Kinder machen so und so, sondern bei uns suchen, wie kann ich bewerkstelligen, dass ich im Leben gut dastehe, dass ich auch die Weichen gut lege für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ja, ich bin verantwortlich. Übrigens, das muss ich auch noch hinzufügen, unsere Langzeitforschungen und nicht nur diejenigen, die wir hier in der Schweiz gemacht haben, das zeigen internationale Forschungen sehr schön, dass in den mittleren Jahren die Gewohnheiten und Weichen für ein gutes Alter gelegt werden. Also es ist gut investiert, wenn man sich eben diese Zeit nimmt, diese Selbstreflexion. Also Selbstverantwortung. Ich bin verantwortlich und nicht der Chef, nicht mein Mann, mein Freund etc., sondern natürlich, die können völlig daneben sein. Also ein Chef völlig unmöglich, eine Partnerin, ein Partner ebenfalls. Aber eben schlussendlich bin ich verantwortlich für mein Seelenheil. Offenheit für Neues ist auch eine ganz, ganz wichtige Charakterstärke, Neugier, Weitsicht. Also eben dieses vorwärtsorientiert sein, wo ich nicht einfach nur in der Vergangenheit zurückbleibe und sage, ja, eigentlich wollte ich das und jetzt habe ich, jetzt ist das nichts geworden, sondern ja, es ist nichts geworden, aber was mache ich draus? Und eben diese Neugier, diese Offenheit, die führt dazu, dass wir ständig neuen Input suchen, neue Wege angehen und auch vielleicht vieles als nicht selbstverständlich annehmen, was bisher war. Weil ich sehe das auch in der klinischen Praxis sehr häufig, dass viele Menschen in Routinen verhaftet sind und einfach das, was bisher war, als eine Selbstverständlichkeit anschauen. Und ich finde, das führt zu Nichtachtsamkeit. Und das führt dazu, dass man in der Partnerschaft, dass es in der Partnerschaft langweilig wird, weil man setzt halt einfach Dinge voraus, die selbstverständlich sind im Beruf. Es läuft halt gut, der Lohn stimmt, etc. Nein, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich gar nichts selbstverständlich ist, ist radikal, oder? Aber auf der anderen Seite sehr hilfreich, weil das hilft, achtsamer zu sein und bewusster zu leben. Also das sind jetzt nur ein paar der Charakterstärken, die ganz wichtig sind, aber die vor allem im mittleren Lebensalter eben Offenheit für Neues, Weitsicht, Proaktivität und eben dieser Wille zur Selbstverantwortung, den muss man sich immer wieder sagen, weil wir sind halt sehr dazu geneigt, andere für unser Schicksal verantwortlich zu machen.
Die Selbstwirksamkeit, ne? Wenn sich jetzt Menschen die Zeit nehmen und bilanzieren und reflektieren, die einen kommen vielleicht zu dem Schluss und sagen, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und kann jetzt so weitermachen, weil ich habe dann noch so ein, zwei Ziele, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Andere kommen ja vielleicht zu dem Entschluss und sagen, das habe ich nicht erreicht, das hat irgendwie nicht stattgefunden, das habe ich mir eigentlich gewünscht, aber das habe ich gerade nicht im Leben. Und ich hatte dann in einem Gespräch von zwei Menschen, die darüber gesprochen haben, so ein bisschen, dass man vielleicht unterscheidet, da wollte ich mal ihre Meinung zu wissen, dass man das eben nicht bereut, dass etwas nicht passiert ist oder sich nicht erfüllt hat, sondern es erstmal nur zu bedauern und dann zu akzeptieren, weil eben ja in unserem Leben so viel los ist. Also ich glaube, ne, so viele Möglichkeiten wie in der heutigen Zeit haben wir ja alle nie gehabt. Und dass man dann nicht in diesem Bereuen feststeckt und sagt, das wollte ich doch unbedingt, sondern vielleicht in diesem Bedauern und Akzeptieren und sagen so, hey, in der ersten Lebenshälfte, es hat nicht geklappt. Dafür habe ich aber, wie Sie sagen, dankbar sein, andere Sachen erfüllt und andere Sachen erreicht. Und jetzt habe ich eben die Chance, in der zweiten Hälfte noch mal was Neues zu machen oder dann eben das zu justieren. Also würden Sie recht geben, dass wir da vielleicht ein bisschen sanfter mit uns umgehen, statt zu bereuen, eher in dieses Bedauern und Akzeptieren reingehen?
Ich finde das eine sehr schöne Unterscheidung und sie entspricht dem, was wir in der klinischen Praxis, aber auch in der Forschung immer wieder sehen. Ich meine, es läuft ja nicht immer nach unseren Wünschen und vieles können wir ja gar nicht so beeinflussen, wie wir das auch möchten. Und das ist vielleicht die Stärke, die in der zweiten Lebenshälfte immer besser entsteht, bei den meisten, dieses Akzeptieren können des Schicksals. Dieses, weil Schicksal, das Leben ist Selbstverantwortung und Schicksal. Vieles können wir gar nicht beeinflussen. Eine Kindheit, eine Jugend, viele verpasste Chancen. Aber eben dieses Nachtrauen, dieses ewige Nachtrauen, dieses Remonieren, das hätte ich so tun können und so, das führt zu einer Verbitterung schlussendlich und die ist sehr schmerzhaft und führt dazu auch, dass man von anderen eher gemieden wird und was wiederum Anreiz gibt, sich noch mehr zurückzuziehen und noch mehr zu verbittern. Deshalb ja, man kann durchaus sagen, ja, das habe ich nicht realisieren können. Ich auch. Ich hätte gerne Klavier gelernt. Meine Eltern hatten das Geld nicht. Es gibt Dinge, die man halt eben, man könnte sagen, ja, sie kann es ja jetzt machen. Ja, klar. Sie haben es gesagt, es gibt heute mehr Möglichkeiten denn je. Aber das hat eben mit Versöhnung zu tun, mit einem Versöhnen mit den Umständen, mit Menschen, die uns an etwas gehindert haben, ein Versöhnen mit dem Schicksal, weil das ist das, was am Lebensende das große Meisterstück in unserem Leben ist, dass wir uns mit unserem Leben versöhnen können. Und das fängt nicht erst am Sterbebett an. Ich kann es Ihnen sagen, das fängt schon viel früher an, dass wir halt einfach sagen können, okay, es hat nicht geklappt, ein bisschen trauern, aber dann weiter schauen. Ja, ich würde dem Gespräch sehr gerne zustimmen.
Sehr schön. Sie haben eben schon kurz angesprochen, darüber müssen wir, glaube ich, noch kurz sprechen, dass Männer und Frauen, dass es da Unterschiede gibt in dem Erleben und Bewältigen. Sie haben schon gesagt, Frauen reden ein bisschen mehr, deswegen kommen sie vielleicht hier und da auch besser durch die Phase als die Männer, die das eher heimlich machen und verstummen und dann dieser radikale Umbruch. Sie haben in einem Gespräch aber auch gesagt, dass Männer in dieser Zeit ihre weiblichen Seiten erkennen und Frauen ihre männlichen Seiten. Mögen Sie mal das nochmal mir und den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was Sie damit meinen?
Das ist kein Widerspruch. Es ist tatsächlich so, dass mit der hormonellen Veränderung sich auch gewisse Vorlieben und Eigenschaften verändern können. Und wir haben vorhin Carl Gustav Jung genannt. Er hat das auch beschrieben, aber vor ihm noch viele andere. Und das wurde ja auch wissenschaftlich nachher nachgewiesen. Frauen mit dem Absinken des Östrogens entdecken viele so ihre kantigen Seiten und sind nicht mehr so compliant wie vielleicht in früheren Jahren. Carl Gustav Jung hat das sehr schön gesagt, in der ersten Lebenshälfte leben wir ziemlich nach einem Geschlechtsrollendiktat. Heute vielleicht viel weniger als früher, weil ich meine, dieser Dualismus der Geschlechterrollen wird ja sehr in Frage gestellt. Aber wenn wir genau hinschauen, existiert ja immer noch bei vielen. Also in Köpfen, wie muss ein Mann funktionieren, wie muss eine Frau funktionieren. Und eben mit dieser hormonellen Veränderung und aber auch aufgrund biografischer Erfahrungen, die man gemacht hat, eben viele Kompromisse aufgrund von Geschlechterrollenerwartungen, dass man da sagen kann, hey, nein, das will ich. Ich will nicht mehr den Mann spielen, den starken Mann. Sondern ja, durch das Absinken des Testosterons kann man dann halt auch sagen, okay, ist doch auch so gut, nicht? Also eben, und wir wissen halt auch aus hochaltrigen Studien, dass hochaltrige Männer, also Männer im höheren Alter, die sehr diese Versöhnung der beiden Geschlechtsrollen erarbeitet haben. Also wir nennen das Androgynie. Das heißt, man definiert sich nicht primär und einfach als Frau oder als Mann, sondern sagt, okay, ich bin die ich bin oder der, der ich bin, dass diese Männer halt viel eher Hilfe akzeptieren konnten und auch Hilfe geben konnten. Also diese sozialen Seiten viel besser ausleben konnten als diejenigen, die halt eben noch sich über ihre Männlichkeit definieren. Also dieses sich extrem definieren über Männlichkeit oder Weiblichkeit wird ab der Lebensmitte immer weniger zielführend. Das ist natürlich heute in unserer Gesellschaft, wo halt sehr viel immer noch, obwohl wir reden von einem Kampf gegen diesen Dualismus von Mann-Frau. Aber die Frauen lassen sich so viele Schönheitsoperationen machen wie nie zuvor, wollen weiblich mit Brüste, die Augen, die Lippen, all diese sekundären Sexmerkmale werden noch mehr hervorgehoben. Und das auch mit 40, 50, 60. Wir wissen, dass das halt nur eine kleine Kosmetik eigentlich ist, ein Kampf um Anerkennung als Frau, und bei den Männern könnten wir dasselbe sagen, nicht? Dass das Fett wegnehmen, damit man einen schönen Sixpack hat und so weiter. Es ist nicht zielführend, sich in der zweiten Lebenshälfte extrem über die herkömmliche Geschlechterrolle zu definieren.
Schön, ich mache ein kleines Zwischenfazit, Frau Peric-Chiello, denn wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut erfahren, was passiert in dieser Lebenshälfte. Das ist eben eine sehr krisenanfällige Phase ist. Ich glaube, da haben wir gerade drüber gesprochen, sehr ausführlich die Herausforderung. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was hilft uns durchzukommen, primär sich die Zeit zu nehmen für die Reflexion, für das Bilanzieren. Sie haben auch gewisse Charakterstärken angesprochen, die wir natürlich auch entwickeln und fördern können. Und ich würde jetzt ganz zum Schluss noch, weil Sie das ja auch in Ihrem Buch sehr ausführlich ja beschrieben haben, was gewinnen wir eigentlich in dieser Phase? Denn Sie schreiben ja auch, diese Lebensmitte kann eine der besten Phasen im Leben sein. Also welche Kraft steckt in dieser Lebensmitte? Welche positiven Eigenschaften hat diese Phase für uns als Mensch, dass wir jetzt einen anderen Blickwinkel vielleicht auf dieses Älterwerden bekommen? Sie haben ja schon gesagt, wir glorifizieren so dieses Jungsein und vor diesem Ältersein haben wir alle so ein bisschen Angst davor, aber Sie sagen ja, wir brauchen gar keine Angst, sondern vielleicht kann es die beste Phase unseres Lebens sein.
Ja, und die Forschung gibt uns da viele Anhaltspunkte zum Positivsein, weil ich meine, diese Herausforderungen, die wir da erleben in den mittleren Jahren, so zwischen 40, 45 bis 55, an denen wachsen wir ja. Es sind Lektionen des Lebens. Es sind Herausforderungen, die uns die Chance geben, uns neu zu definieren, neu zu positionieren. Es sind Phasen, die nicht spurlos an uns vorbeigehen. Wir lernen was draus. Und die Tatsache, dass das psychische Wohlbefinden in der zweiten Lebenshälfte so ab 55, 60 wieder ansteigt, ist doch ein Beweis dafür, dass viele eben diese Lektion gut gelernt haben. Ja, die Lebenserfahrung, die nimmt uns niemand. Und schon die alten Griechen, es ist noch sehr schön, und auch in der römischen Philosophie, der Stoa, steht ja, dass diese schwierigen Zeiten unseren Charakter formen und uns helfen, besser im Leben dazustehen. Vielleicht mit mehr Gelassenheit, weil wir wissen, man kommt eben aus dieser tiefen Talsohle, aus diesem extremen Nullpunkt. Und Nullpunkte kommen ja nachher sicherlich auch immer wieder. Aber wenn man die Erfahrung gemacht hat, es geht. Und irgendjemand hat mal geschrieben, dass, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Philosoph, das Schlimmste, was man einem Kind wünschen kann, ist es, dass es keine Probleme im Leben hat. Weil es hat dann nicht die Chance, Charakterstärken zu entwickeln. Also ich kann sagen, die zweite Lebenshälfte ist erwiesenermaßen, also vor allem gegen das Alter zu, eine Phase der Rückbesinnung und des sich selber sein Könnens und Dürfens. Ich meine, was will man mehr als diese Deckungsgleichheit oder zumindest eine starke Deckungsgleichheit? Was will ich sein? Und was konnte ich realisieren? Und das ist bei den meisten Menschen eben diese Chance der mittleren Lebensjahre, dass sie da näher zu diesem Idealzustand kommen.
Ich weiß nicht, ob Sie mal von dem Begriff gehört haben. Die Philosophin Eva von Redeker hat mal den Begriff Bleibefreiheit geprägt und hat auch ein Buch drüber geschrieben. Und ich fand diesen Begriff, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, so schön, weil es ja eben so sagt, dass, so habe ich es verstanden, und dann können Sie gerne Ihre Perspektive, was Sie dazu sagen, dass wir eben nicht mehr diesen Druck verspüren, etwas sein zu müssen, sondern dass wir so ein bisschen das abgelegt haben und sagen, wir sind ja schon jemand etwas, ob wir jetzt damit zufrieden sind oder nicht, das ist dann die Frage der Bilanzieren, aber wir haben nicht mehr diesen Druck, wie vielleicht noch mit 15, 16, wir wollen etwas unbedingt sein oder werden, sondern wir sind ja schon etwas. Und sie hat das ja dann so schön beschrieben, dass diese Bleibefreiheit eben auch eine Freiheit sein kann, sich ein bisschen einzurichten in dem, was man eben schon aufgebaut hat. Wie sehen Sie darauf? Ist das... Können Sie dem zustimmen?
Nein, ist sehr schön formuliert, nur ich würde warnen, bleiben wir nicht zu lange am selben Ort, Entwicklung heißt Veränderung. Natürlich, ich verstehe die Botschaft. Die Botschaft ist ja die, man wird immer mehr sich selber. Also in der Psychologie, Erich Fromm hat ja gesagt, es geht um das Sein und nicht um das Haben. Also eben einen Partner zu haben, ein Haus zu haben, dies ist eine tolle Wohnung, einen tollen Job, zu sein. Und dieses Sein, das kann man durchaus auch als eine Bleibe, eine Heimat definieren. Aber ich wehre mich gegen den Begriff, den man häufig hört. Man sagt, also es wurde mir auch gesagt, als ich pensioniert wurde, emeritiert wurde, dass man sagt, so jetzt bist du angekommen. Es hat mich so wütend gemacht, dass ich gesagt habe, ich komme nicht an, ich bin nicht angekommen, ich werde nie ankommen. Entwicklung heißt ja, sich immer wieder neu definieren. Und das ist auch meine Botschaft halt auch. Bleiben wir nicht sitzen, bleiben wir nicht immer am selben Ort. Wir haben die Chance, uns neu zu definieren. Das heißt nicht, dass ich heute hier, morgen dort etc. Das heißt nicht Hyperaktivität. Aber dieses Openness of Mind, diese Offenheit im Geiste, dass man guckt, Neugier, staunt und immer wieder Neues entdeckt, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb gerne bei dieser Theorie des Bleibens sehr schön, aber nicht zu lange verweilen.
Verstehe ich und finde das Bild auch nochmal schön, dieses Akzeptieren, dass es immer ein Weitergeht, nicht horizontal, also nicht in der Karrierestufe immer weiter und höher, schneller, sondern dass es immer sein kann, sich halt zu verändern, sich anzupassen, sich wieder neu zu erfinden. Ich glaube, Carl Gustav Jung, den haben wir schon ein, zweimal zitiert, hat ja auch gesagt, die zweite Lebenshälfte sollte man nicht so leben wie die erste. Also da steckt ja so ein bisschen was drin in diesem sich neu zu erfinden, keine Kompromisse vielleicht hier und da zu machen. Jetzt haben Sie im Off gesprochen und vielleicht ist das eine ganz schöne Brücke. Sie haben bald die 50 Jahre mit Ihrem Mann, sind Sie verheiratet. Das ist, ne, hatte ich Ihnen ja schon gesagt, finde ich bewundernswert in der heutigen Zeit. Wir haben ja angesprochen, in den 40ern höchste Scheidungsrate.
Ja.
Vielleicht haben Sie ja einen Tipp, eine Empfehlung, eine Perspektive für die, die uns zuhören. Weil es kann natürlich sein, wenn wir in einer Partnerschaft sind, wir erfinden uns immer wieder neu, wir entdecken neue Seiten, wollen Kompromisse auf einmal nicht mehr eingehen, dass es natürlich dann auch hier und da krachen kann mit der Partnerin und mit dem Partner. Wie schafft man es jetzt vielleicht, diese Partnerschaft aufrechtzuerhalten, diese Liebe, wenn sich eben der ein oder andere auch immer mal wieder verändert? Was ist so Ihre Erfahrung oder was sagt auch die Forschung? Oder also wie schaffen wir es, diese Liebe, wenn wir es wollen, die Beziehung? Ist ja immer die Frage, ob wir es wollen oder nicht. Aber wie schaffen wir es da irgendwie drin zu bleiben und nicht diesen radikalen Umbruch, den wir ja immer mal wieder sehen? Ist leider eher so, dass die älteren Männer sich dann immer die jüngeren Frauen dann irgendwann mal wieder suchen. Ne? Ist jetzt kein Klischee, sondern ich glaube, das sagt sogar die Forschung.
Ja, stimmt.
Was ist Ihre Erfahrung, Ihr Tipp für die ewige Liebe in dem Sinne?
Ja, da habe ich eine gute Ausgangslage, nicht weil ich privat so lange mit meinem Mann zusammen bin, sondern weil ich Studien durchgeführt habe, Langzeitstudien. Wir haben hier in der Schweiz mit der Universität, die Uni Bern, mit den Universitäten Genf und Lausanne, eine der ganz großen Studien zu Langzeitbeziehungen gemacht und über Grey Divorce, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, wenn die Liebe nicht mehr jung ist, weshalb langjährige Partnerschaften auseinandergehen und andere eben nicht. Und wir haben da Tausende von Leuten befragt, Geschiedene, Spätgeschiedene, Leute, die zusammengeblieben sind. Und schauen Sie, der häufigste Scheidungsgrund nach einer langen Partnerschaft, wirklich lange Partnerschaft nach 20, 30 Jahren, 40 Jahren, war die Entfremdung. Ich setze beim Negativen jetzt an, bei der Scheidung, weil ich meine, das zeigt uns, worauf müssen wir achten. Und diese Entfremdung heißt, die Partner haben sich auseinandergelebt, sie verstummen gegenseitig. Das lehrt uns und das wissen wir aus der klinischen Praxis, aber auch aus der Literatur, aus der Forschungsliteratur, dass wenn es ein Geheimnis gibt für eine gute Langzeitbeziehung, weil ich meine, es gibt das Rezept nicht, weil ich meine, jedes Paar ist anders etc., aber wir wissen, dass eine gute Basis ist die, dass wir Individuation und Koevolution in Einklang bringen. Ich erkläre. Individuation heißt, ich entwickle mich weiter, eben das, was wir vorhin gesagt haben, es gibt neue Herausforderungen oder ich selber finde, ich muss mich verändern. Also Individuation, die eigene Entwicklung im Auge behalten. Gleichzeitig aber nicht vernachlässigen, dass man gemeinsam sich entwickelt. Also diese Balance zwischen Koevolution heißt ja die gemeinsame Entwicklung mit dem als Paar weiterziehen. Also wenn die Kinder ausziehen, muss man sich als Paar neu definieren. Und will man auch. Aber nicht einfach, jetzt ist sie trauert und er nicht, etc. Nein, eben dieses Gemeinsame. Und diese gemeinsame Entwicklung heißt ja nicht, dass man im selben Jogginganzug ständig gemeinsam joggen geht. Nein, es heißt, man hat gemeinsame Projekte, die man mit Freude machen kann. Es können Hobbys sein, es kann ein neues Geschäft sein, es kann, ich weiß doch nicht was. Eine gemeinsame Aufgabe und gleichzeitig aber einander Raum zu geben für die eigene Entwicklung. Und das impliziert, dass man Vertrauen hat, dass man verzeihen kann, weil es geht ja nicht immer auf. Es hat nicht immer jeder in der Beziehung dieselben Freiheitsgrade, aus vielen Gründen, vielleicht weil man halt noch immer noch kleine Kinder hat und die Frau halt vielleicht mehr angebunden ist oder weil jemand in der Partnerschaft gerade eine Weiterbildung macht und die ist sehr intensiv, dann geht's nicht immer auf. Aber eben dieses Vertrauen Und diese Gegenseitigkeit, dieser Wille, sich gegenseitig gut zu wollen und diese, wenn nicht gerade heute, aber vielleicht morgen, diese Freiräume zu geben. Also ja, viel Vertrauen und natürlich auch Charakterstärken wie die positiven Eigenschaften, Hoffnung, Freude teilen, Humor. Es braucht so viel Humor. Und natürlich ja, das, was immer mantrahaft gesagt wird, miteinander sprechen, das Gespräch suchen, miteinander austauschen. Aber bitte nicht zerreden, sondern nur reden.
Ich fand es so schön, dass Sie nochmal den Humor erwähnt haben, weil ich habe eine Podcast-Folge mit einer Psychotherapeutin gehört und sie hat, da ging es dann auch um Beziehungen und sie meinte, solange man noch über die Witze des anderen lachen kann oder so kurze Situationen, man steht irgendwie vor einem Schaufenster und irgendwo passiert etwas und man zeigt drauf und man kann in diesem Moment gemeinsam noch darüber lachen, dann ist die Basis dafür da, sich zu vertragen und sich weiterzuentwickeln. Aber sobald das verloren ist, dieses gemeinsame Lachen, dieses über den anderen, über seine verkorksten Eigenschaften, die wir ja alle haben, ne, das mit Humor zu nehmen, dann hat sie gesagt, das ist dann eher gefährlich quasi, weil da dann eben diese Basis fehlt. Da musste ich jetzt gerade dran denken, als sie nochmal Humor eingeworfen haben.
Vielleicht, Herr Hörn, das muss ich aber gleich noch nachführen. Das hört sich jetzt so an, als ob es immer klappen würde. Es klappt vielfach. Aber es braucht eine große Portion Glück. Es gibt nämlich kritische Lebensereignisse, die über die Leute hereinbrechen. Also zum Beispiel ein Kind stirbt oder jemand wird depressiv in einer, oder jemand trinkt oder häusliche Gewalt. Dann will ich jetzt nicht sagen, es ist alles gut und jede Beziehung muss auch 50, 60, 70 Jahre halten. Es gibt einfach Beziehungen, wo es nicht geht und dann ist es besser, dass man das rechtzeitig erkennt. Weil unsere Forschung hat auch gezeigt, dass von den über 1100 langjährig Verheirateten, in erster Ehe langjährig verheiratet, also 20, 30, 40, 50 Jahre verheiratet, rund 40% unglücklich waren. Also es war eine lange Ehe ist keine Garantie für eine gute Ehe. Das wird landläufig halt immer angenommen. Oh, 50 Jahre verheiratet, toll. Das ist kein Automatismus. Und stellt sich ja die Frage, warum bleiben sie denn zusammen? Häufig ist es so, dass, das haben wir auch erforscht, und da gibt es sehr schöne Forschung, viele fürchten die Einsamkeit oder auch den Statusverlust, dass man nicht mehr den gleichen Lebensstil weiterführen kann und so weiter. Naja, also ich meine, wir sind individuell sehr verschieden, aber einfach, das wollte ich doch noch sagen, es braucht schon eine gewisse Portion Glück dabei.
Nee, total wichtig, dass Sie das erwähnt haben. Ich meinte auch eben mit der ewigen Liebe, wenn man es möchte. Ne? Ich hatte den Nebensatz extra nochmal erwähnt, weil ich finde, in dem Gespräch heute kam es sehr gut raus, dass wenn man sich die Zeit nimmt, in dieser Phase reflektiert, was lief gut, was will ich, dass man natürlich dann auch zu einem Entschluss kommt und sagt, ja, die Beziehung in der ersten Lebenshälfte war super, sie hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, aber für die zweite Lebenshälfte sehe ich da keine Gemeinsamkeit mehr oder ich sehe da irgendwie kein Ziel mehr oder keine Erfüllung mehr drin, dass man dann eben auch diesen Schritt gehen kann. Sie haben ja auch gesagt, sich immer weiterentwickeln, neu erfinden, dass man dann sagt, hey, mit den Kompromissen, die ich nicht mehr eingehen möchte, passt du jetzt nicht mehr als Partner oder als Partnerin zu mir und deswegen trennen wir uns jetzt und gehen neue Wege. Und ich finde, die Recherche zu diesem Podcast hat mir so ein bisschen gezeigt, weil ich auch immer dachte, dass Hochzeit, ewige Liebe, nur diese eine Partnerin, das war bei mir so diese Utopie, dieses Ziel. Und irgendwie bin ich jetzt so durch die Recherche so ein bisschen davon ein bisschen runtergekommen, wo ich so dachte, also es war der richtige Weg, aber jetzt geht's wohl anders hin, dass dann eben der Partner, die Partnerin eben vielleicht dann nicht mehr die richtige Person an der Seite ist. Ne? Also ich glaube, so viel Ehrlichkeit müssen wir haben.
Ja, Sie müssen auch schauen, die Zeiten haben sich verändert. Wir haben eine so lange Lebenserwartung, wo eine Partnerschaft x Jahrzehnte dauern kann. Und das hat keine Generation zuvor pressieren müssen. Also noch vor 100 Jahren war die durchschnittliche Lebenserwartung keine Mitte 40. Also starten die meisten ja in den mittleren Jahren. Also von daher ist eine Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist natürlich der Wertewandel, der viele Möglichkeiten offen lässt. Wir haben ein Internet mit vielen Versuchungsmöglichkeiten.
Das haben Sie schön genannt, also, ja.
Genau. Und letztlich, ja, vergessen wir nicht, früher hätte es auch mehr Scheidungen gegeben, wenn die Frauen nicht so finanziell abhängig gewesen wären, wie sie heute nicht mehr sind. Weil Frauen sind berufsmäßig und sozial gut abgesichert. Sie haben eine gute Ausbildung im Vergleich zu früheren Generationen, sind berufsorientierter und harren nicht mehr in unbefriedigenden Ehen aus, wie frühere Generationen das haben tun müssen. Und so ist eine Dynamik drin. Und dennoch, die meisten jungen Leute möchten gerne eine gute Beziehung, eine treue Beziehung, sind sehr an den traditionellen Werten wie Gegenseitigkeit, Verpflichtung und so weiter. Und die Herausforderungen kommen, aber schauen Sie, eine große Mehrheit schafft es dennoch, und zwar gar nicht schlecht. Aber es soll kein Stein geworfen werden gegen diejenigen, die auseinandergehen. Es ist kein Stigma. Zum Glück, es gibt gute Gründe, dass Partnerschaften auseinandergehen.
Sehr schön. Frau Perichiello, wir müssen zum Ende noch kurz über die Wirtschaftswelt sprechen, weil uns eben auch viele Personalverantwortliche und Geschäftsführerinnen zuhören. Und Sie haben in einem Interview gesagt, dass kalenderische Alter ist ein schlechter Indikator für kognitive Leistungsfähigkeit. Was wollten Sie damit vermitteln?
Das kalendarische Alter ist nicht nur für die kognitive Leistungsfähigkeit, sondern überhaupt für die Leistungsfähigkeit ist gar kein guter Indikator. Weil schauen Sie, in jungen Jahren kann man Leistung sehr gut altersmäßig positionieren. Wir wissen, was ein 5-Jähriger tun und nicht tun kann. Wir wissen auch, was 20-Jährige in Bezug auf abstraktes Denken tun können. Aber je älter wir werden, umso größer wird die Varianz in Bezug auf Leistungsfähigkeit. Körperliche Leistungsfähigkeit, kognitive Leistungsfähigkeit, auch auf dem sozialen Gebiet. Ja, was soll ich sagen? Das kalendarische Alter wird ausgehebelt werden, das bin ich überzeugt, weil wir haben bessere Indikatoren, das biologische Alter zum Beispiel. Wir wissen, dass 30-Jährige wie 20-Jährige jung sein können, aber auch so alt wie 40-Jährige. Und da stellt sich die Frage, ja, was macht denn das aus? Gut, wenn wir sagen, das kalendarische Alter lassen wir außen vor und wir sehen das immer mehr in Bezug auch auf die Frage, ist 65, 67 das Alter für die Pensionierung? Es wird der Moment kommen, wo man sagt, nee, also es ist nicht das Alter ausschlaggebend, sondern viele andere Kriterien. Was heißt das, wenn das Alter, kalendarische Alter ausgehebelt wird, weil es ein schlechter Indikator ist, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass das Alter etwas aussagt über Aussehen, über Fähigkeiten, Kompetenzen. Das heißt, dass wir diese individuellen Unterschiede zu verstehen versuchen. Und das hat die Forschung ja auch gemacht. Wir wissen, dass die genetische Ausstattung rund 30% erklärt. Also wir können nicht sagen, okay, die Gene sind schuld oder dank der Gene. Die größte Varianz wird durch den Lebensstil erklärt. 30% Gene, 10% Kindheit, Jugend, aber eben der aktuelle Lebensstil. Wir wissen, dass ein bewegter Lebensstil, ein stimulierender Lebensstil, also kognitiv stimulierend, eben lebenslanges Lernen, dranbleiben, Neugierde, alles das, was wir besprochen haben, aber auch körperlich aktiv und stimuliert, aber auch eben sozial stimuliert. Wir brauchen auch die soziale Stimulation. Gespräche, anregende Gespräche, der Austausch. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir eben so zu einem befriedigenden, beglückenden Alter kommen, wo man sagt, das Alter ist dann schlussendlich nur eine Zahl, das kalendarische Alter, meine ich.
Manche Unternehmen sehen es aber ein bisschen anders. Sie haben es ja eben schon angesprochen, als wenn Sie Anfragen bekommen. Manche Unternehmen nennen das ja sogar die Problemgruppe, ja, also 40 plus, 50 plus, 60 plus, die Problemgruppe. Und so ein bisschen werden die Älteren hier und da aufs Abstellgleis so ein bisschen gestellt. So fühlen sich auch viele ältere Mitarbeiter in Unternehmen, dass zu sehr dieser Fokus auf die Talente, auf die jungen Menschen und sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie haben jetzt die Chance, Personalverantwortliche, Geschäftsführer hören uns zu. Was würden Sie sich wünschen, was da eben anders laufen sollte in der Wirtschaftswelt, gerade in Bezug jetzt eben auf die Menschen in der Lebensmitte oder eben auch dann 60 plus.
Genau. Schauen Sie, ich sage das immer so, wir reden ja viel von Diversität und zu Recht, auch wenn Trump in der Regierung ist. Es gibt Diversität, kulturelle Diversität, es gibt geschlechtliche Diversität, aber kein Mensch redet von Altersdiversität, weil Alter ist nicht gleich Alter. Wir sollten wegkommen von vorfabrizierten Vorstellungen, was in welchem Alter angesagt ist. Wir müssten überhaupt wegkommen von dieser Dreiteilung des Lebens, von Ausbildung, dann Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann Ruhestand, sondern das Ganze umkippen, lebenslanges Lernen und eben lebenslang Musse, wenn Sie so wollen, und lebenslange Arbeit. Wir müssen da flexibler werden. Wir merken das bei vielen, vielen Indikatoren, dass das Alter halt da wirklich sehr, sehr unzuverlässig ist. Wir müssen von negativen Altersstereotypen wegkommen, von dieser Dreiteilung des Lebens zu einer dynamischen Sicht des Lebenslaufes, wo man bis ins höchste Alter arbeiten, sich weiterbilden kann. Und das würde auch zu einer Entstressung der mittleren Jahre führen. Weil wer sagt das, dass wir zwischen 30 und 55, 60 arbeiten müssen, wie nur etwas. Also man kann das auch verteilen. Und das ist keine Utopie, das lässt sich machen.
Und da passt ja auch vielleicht ganz gut dazu, wenn ich jetzt als 45-Jähriger dazu komme, dass ich jetzt mich neu orientieren möchte. Auf einmal merke, ich habe es eben im Off ja angesprochen, auch eine Empfehlung an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie waren ja Teil einer tollen Doku von Arte auf YouTube auch zu sehen mit dem Titel Unhappy. Da ging es um die Midlife-Crisis. Und da war ja auch ein erfolgreicher Augenarzt, der aber dann für sich irgendwann entdeckt hat, nee, Augenarzt möchte ich nicht mehr sein, sondern ich möchte S-Bahn-Fahrer werden. Hat dann eine Umschulung gemacht und ist jetzt da ganz glücklich. Und ich glaube, was Unternehmen, das ist ja das, was vielleicht Sie dann auch sagen wollen, auch dann da flexibel sein müssen, wenn ich natürlich einen 40-jährigen alten Mann in meinem Unternehmen habe oder eine Frau, die 10 Jahre im Unternehmen, ich sage jetzt mal Controlling war, aber jetzt eine Umschulung eben machen möchte, weil sie auf einmal entdeckt, nee, ich bin doch die Kreative oder die, weiß ich nicht, die jetzt Lust hat auf Marketing als Beispiel, dass man vielleicht als Unternehmen da dann auch offen ist und sagt, hey, wir gucken mal, wie wir dich auch in dieser Übergangsphase begleiten können, oder? Also das wäre ja dann so ein Entgegenkommen an diese Menschen, die sagen, ich brauche eine Neuorientierung.
Ja, dieses Entgegenkommen, das Sie erwähnen, Herr Höhn, ist ganz, ganz wichtig. Entgegenkommen auch im Sinne von der Möglichkeit, eine Laufbahnberatung zu machen. Eine Laufbahnberatung, auch da sich neu zu positionieren, eben ob das so eine drastische Veränderung ist wie bei diesem Augenarzt, ist auch super, aber es manchmal braucht es wenig Justierungen. Was aber sichtbar ist, dass, und das vernachlässigt wird, und da muss man Gegengewicht geben, ist, dass man den Leuten die Möglichkeit der Weiterbildung gibt und nicht einfach so ab 50, ja, das lohnt sich dann nicht mehr und nicht mehr freizügig genug ist, das halt auch zu finanzieren, weil die Motivation sinkt dann halt auch bei den Arbeitnehmenden, wenn man dann sagt, ja, das lohnt sich bei dir nicht mehr, willst du das wirklich machen? Nein, man muss sie auch antreiben. Es ist auch die Verpflichtung der Unternehmen. Auch ältere Leute können sehr innovativ sein, aber man muss sie auch darin unterstützen und nicht mit negativen Altersstereotypien begegnen, indem man sagt, lohnt sich doch nicht mehr. Hm.
Sehr schön. Frau Perichiello, ich habe 2 schnelle Fragen zum Ende und dann sind wir schon am Ende. Ich könnte mit Ihnen stundenlang wirklich weiter sprechen, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, da gibt es auch noch mal am Ende die Info. Sie haben ja auch tolle Bücher geschrieben, wo man noch mal in die Tiefe nachlesen kann. Erste Frage, Sie haben in einem Interview vor vielen Jahren mal gesagt, dass Sie sich mit der Frage beschäftigen wollen, wie kann ich mein Leben versöhnlich zu Ende führen und damit auch die letzten Lebensjahre in Einklang mit meiner Biografie bringen? Haben Sie eine Antwort mittlerweile?
Ach, ich versuche immer noch. Ja, aber da hilft mir auch die positive Psychologie. Die Entdeckung der Spiritualität ist schon eine Frage. Die Spiritualität ist eben ganz, also ich meine nicht Religiosität unbedingt. Also bei mir ist es nicht Religiosität, aber spirituelle Fragen. Wohin geht die Reise? Woher kommen wir? Was hat es für einen Sinn? Ich bin immer noch eine Suchende, Herr Höhn, aber ich bin da ein bisschen näher und ein bisschen versöhnter und ein bisschen gelassener.
Schön, vielleicht gibt's ja in Zukunft noch ein Buch zu dieser Frage. Und die letzte Frage, das ist unsere Abschlussfrage, die wir immer haben, weil unser Motto lautet, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Und stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt die in Ihrem Handy haben Sie alle Telefonnummern der deutschen Bevölkerung quasi gespeichert und Sie können auf einen Knopfdruck eine Nachricht, eine SMS, eine WhatsApp, eine E-Mail an alle sozusagen rausschicken. Was würden Sie sich wünschen, was wir anders machen sollten? Was sollte in dieser Nachricht drinstehen? Was würden Sie sich wünschen?
Seien Sie dankbar. Seien Sie dankbar und offen. Offen und dankbar. Nehmen Sie nichts als selbstverständlich.
Das ist, glaube ich, ein schöner Abschlusswort. Und versöhnlich quasi mit sich selbst und mit der Vergangenheit werden. Ne? Das wäre, glaube ich, eine gute Ergänzung. Sehr schön. Ich habe schon erwähnt, Sie haben viele Bücher geschrieben, auch über diese langfristigen Partnerschaften, Beziehungen. Wir werden es verlinken. Ihr letztes aktuelles Buch ist Own Your Age. Da geht es dann halt dann darum, wie man eben diese Lebensmitte, dass es eben die beste Phase des Lebens sein kann. Und da gibt es ganz viele Forschungseinblicke, aber eben auch Tipps und Tricks, wie man da besser mit umgehen kann. Also man wird alles unter dem schönen italienischen Namen, ich glaube, den haben sie sich ja beibehalten, Pascalina Pericchiello wird man im Internet finden. Also von daher vielen, vielen Dank, dass wir darüber so ausführlich sprechen konnten. Ich kann wirklich von meiner Seite sagen, durch die Recherche, aber jetzt auch durchs Gespräch, habe ich so ein bisschen ein leichteres Verständnis fürs Älterwerden und einen anderen Blickwinkel. Also das kann ich Ihnen schon mal versichern.
Vielen Dank Ihnen, Herr Höhn, und ich hoffe, ich habe wirklich ein paar Tipps geben können. Und ansonsten orientieren Sie sich an mir. Ich versuche immer auch ein Vorbild zu sein. Ich sage immer den älteren Menschen wie mir, vergesst nicht, ihr seid Vorbilder. Wir müssen nicht das Bild geben vom griesgrämigen alten Menschen, sondern von jemandem, der Hoffnung gibt und der Mut macht. Und ich hoffe, ist ein bisschen angekommen.
Und der das auch an die jungen Menschen ja weitergeben kann, gerade in dieser Phase. Ne?
Genau.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank.
Gerne.